Frau Fuchs, schildern Sie uns doch bitte die sachliche und die emotionale Ausgangslage, nachdem Sie sowohl vor dem Widerspruchsausschuss als auch vor dem Landesarbeitsgericht eine Niederlage erleiden mussten.
Tja, die war so diametral, dass ich schon gedacht habe, das hat schon pathologische Züge. Auf der einen Seite war die totale Fassungslosigkeit da, dass ich mich gefragt habe, das kann doch nicht sein, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, weil ich ein Rechtsmittel in Anspruch genommen habe, nämlich das Stellen der Strafanzeige gegen meinen damaligen Vorgesetzten, der behauptet hat, ich habe da eine Information an ihn schriftlich verfasst und ihm auch persönlich übergeben, was überhaupt nicht stimmte, sondern die stützen sich ausgerechnet auf die beiden Protagonisten, die meine ganze Kündigung in die Wege geleitet haben. Und die gelten dann als unabhängige Zeugen. Also darüber war ich derart fassungslos. Und ich habe mich gefragt, was für ein Rechtsmittel habe ich denn noch, wenn ich keine Strafanzeige stellen kann und mir die Hilfe beim Rechtsstaat holen kann zur Aufklärung der ganzen Sache, dann bleibt mir ja praktisch nur der Gang zur Selbstjustiz. Und das kann es ja nicht sein. Also ja, und beim Widerspruchsausschuss, das war für mich so eye-opening, dass ja dieser Widerspruchsausschuss letztlich eine Instanz ist, die geschaffen wurde zum Schutze von Schwerbehinderten und eben Mobbing und sonstigen Attacken gegen Schwerbehinderte. Und die haben eben am allerstärksten versagt. Also da ist sehr deutlich geworden, diese enge Kooperation mit den großen Arbeitgebern, die man natürlich ständig in diesen Sitzungen erlebt, die man ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen trifft, mit denen man teilweise schon per Du ist. Und dann sitzt dieser kleine Arbeitnehmer und so nach dem Motto, komm, sieh mal zu, dass wir die loswerden oder hilf mir da mal. Und also in meinem Fall hat dieses ganze Integrationsamt letztlich nur eines zum Ausdruck gebracht, dass dieses System nicht funktioniert. Und ich frage mich natürlich gerade auch für Schwerbehinderte, die ja es eh schon schwerer haben, warum man denen zwei Rechtszüge zumutet. Einmal über das Integrationsamt eine Klage zu führen und zweitens dann noch über das Arbeitsgericht. Das belastet die ja noch mehr als einen normalen Mitbürger. Man sagt immer, das sind zum Schutze und so weiter. Aber letztlich wirkt das kontraproduktiv. Und wenn die einzige Prüfungsvarianz nur darin besteht, zu prüfen, ob die Kündigung im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung steht, dann traue ich das auch jedem Arbeitsrichter zu, wenn er aufrichtig vorgeht. Und das kann dann alles in einem Rechtszug abgearbeitet werden. Durchaus mit dem Vertreter vom Schwerbehindertenamt dabei und so weiter. Das ist ja eine Sache, über die man später sprechen kann. Aber ich halte dieses ganze Integrationsamt für absolut überflüssig in Bezug auf Kündigung, Schutzverfahren und so weiter.
Sie haben dann anschließend trotzdem gegen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Klage erhoben. Warum hatten Sie überhaupt noch die Hoffnung, dass dieses Urteil zu kippen sei?
Also erstmal hatte der Richter seinerzeit, der LAG-Richter Rainer Brahm, die Revision nicht zugelassen. Das heißt, ich konnte meinen Fall gar nicht bis zum BAG treiben. Das Einzige, was ich machen konnte, war, diese Nichtzulassungsbeschwerde einzureichen. Und die ist ja binnen weniger Wochen abgewiesen worden. Wie immer mit diesem lapidar, meistens sind dann die Rechtsanwälte schuld, die Anträge sind nicht richtig gestellt, lassen Sie das dann überprüfen. Dann sagen andere Rechtsanwälte ihnen, ja, kostet ja auch wieder Geld, aber die sagen ihnen dann, nee, das ist alles richtig gelaufen. Die haben einfach nur kein Interesse an ihrem Fall gehabt oder wollten das nicht so sehen. Und dann wird das abgewiesen und der weitere Rechtsweg ist ihnen versperrt geblieben. Und zu dem Zeitpunkt war ja nur noch ein Verfahren anhängig und das war vom Verwaltungsgericht. Und das lief gegen diese Bescheid der Widerspruchsstelle zur Zustimmung zu meiner Kündigung. Weil das habe ich also auch nach eingehender Prüfung bei anderen Rechtsanwälten, die mir gesagt haben, nein, also so läuft das nicht. Die haben da ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Und dann bin ich irgendwann abgetaucht und habe Kraft geschöpft, wahrscheinlich im Bett beim Lesen und beim Überlegen, wie soll das jetzt alles weitergehen hier. Mein Beruf haben sie mir, ich habe ja praktisch Berufsverbot damit gehabt. Kein anderer stellt mich ein, wenn er hört, wie viel Kündigungen ich seitens der Bank überzogen worden bin. Also ich habe jetzt keine Chance mehr. Die einzigste Chance, die ich habe, ist, alles zu überprüfen, was in diesem Verfahren gelaufen ist. Und dann bin ich nach Frankfurt, noch in die alte Uni, in die Bibliothek, immer mit einem, mit Schriftsätzen, mit Urteilen. Und dann habe ich jedes Urteil gezogen, auf was sich die Gegenseite gestützt hat oder auf jeder Richter sich gestützt hat. Und bin da ganz systematisch vorgegangen und habe Vergleichssachen gezogen. Dann bin ich irgendwann auf den 612a BGB gestoßen, auf die hessische Verfassung gestoßen und so weiter. Und dann habe ich immer weiter recherchiert und habe gesagt, also was, irgendwann war ich dann bei der Widerspruchsbescheid angekommen. Und da waren etliche Urteile zitiert, unter anderem auch OVG Lüneburg. Und unter diesem Geschichte OVG Lüneburg würde es der Zustimmung nicht bedürfen, wenn es zum Auflösungsgrund kommt. Also man kann immer auflösen, ohne dass da ein Kündigungsgrund vorliegt. Und darüber war ich also total schockiert, weil ich gesagt habe, es ist absolut hirnrissig zu sagen, wenn kein Kündigungsgrund ist, dann kann ich aber auflösen, indem ich dem eine Abfindung verpasse und dann bin ich den Schwerbehinderten los. Wohl wissend, dass diese Person vielleicht nie wieder eine Anstellung findet. Und das macht ja keine Abfindung nach Gerichtssätzen möglich, wo du pro Jahr vielleicht ein halbes oder ein Jahresgehalt bekommst. Das musst du noch voll versteuern und so weiter. Da bleibt ja nichts übrig von, was willst du da leben? Also vorprogrammierter Hartz-IV-Fall. Stand 2001 rechtlich gesehen. Inzwischen hat sich die Rechtslage nämlich genau dahin gewandt, dass man das nicht mehr braucht. Und dann sage ich, dann brauchen wir auch kein Schwerbehindertengesetz mehr, weil das kannst du vergessen, ja, was da läuft. Auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Rechtsanwalt gesagt, also jetzt bin ich an das OVG Lüneburg da gestoßen und dann habe ich ihn abends getroffen, dann sind wir in eine Fachbibliothek gegangen in Frankfurt am Landgericht. Und da haben wir sämtliche neueste Rechtsprechungsliteraturen, die immer in der Uni vergriffen sind, ja, mal gezogen. Und dann sind wir auf dieses OVG Lüneburg gestoßen und dann war tatsächlich in drei Exemplare der namhaftesten Kommentar- und Fachliteraturhersteller war drin, tatsächlich diese Bestimmung, es bedarf nicht der Zustimmung. Habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Also die Begründung dieses Richters muss ich lesen. Nächsten Tag wieder in die Uni gedüst, wieder mir Hilfe gesucht bei Studenten, weil sie bekommen, wenn sie kein Student sind, nicht so einen Ausweis, dass sie fotokopieren dürfen. Sie dürfen da zwar überall ran, aber sie kriegen dann die Kopien nicht. Also brauchen sie immer Leute, die eine Karte haben und das bezahlen sie denen natürlich, aber die dann auf ihre Karte da die wichtigsten Sachen erziehen können. Außerdem war ich in der Phase noch ziemlich unbedarft, auch alles zu finden. Was heißt denn dieses OVG? Wo finde ich denn jetzt was? Und so weiter. Und da waren also alle juristischen Studenten, auf die ich da gestoßen bin, immer alle sehr hilfsbereit und dann haben wir auch diskutiert und was ich noch machen könnte und die haben mir dann wiederum Tipps gegeben und so weiter. Die waren in ihren Studien, umso besser waren die auch. Und dann hat mir wirklich einer dann dieses OVG Lüneburg gezogen, fotokopierte mir das und legte mir das auf den Schreibtisch, während ich dann noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich packte das ein, düste nach Hause, sitze abends beim Abendessen und was lese ich da? Denke ich, das darf nicht wahr sein. Da steht ja gar kein Nicht. Da steht kein Nicht. Da steht, das bedarf der Zustimmung. Und ich meinen Anwalt angerufen, das Ding gefaxt, ja, und dann sind wir an dem nächsten Tag wieder in die Bibliothek, ob wir da irgendwas falsch gesehen haben, ja, also wieder in diese Bücherei gefahren, da am Landgericht Frankfurt und dann habe ich das wieder gezogen, da sag ich, das darf nicht wahr sein, die haben das Urteil falsch zitiert. Und darauf basierte praktisch eine der Sichtweisen des Widerspruchsausschusses. Und wir haben das eben dann richtig dargestellt vom Verwaltungsgericht. Der Richter hat dann gesagt, jawohl, das ist eben ein Punkt, aber der wird diskutiert und der wird sehr diametral und streitig diskutiert unter den Verwaltungsgerichtern. Und dann gibt es eben solche Urteile und solche Urteile. Und er sieht es eben nicht ganz so, sagt er in seinem Urteil. Aber nichtsdestotrotz ging er dann noch in seiner Urteilsfindung darüber hinaus und hat es praktisch dingfest gemacht. Die Frage, die sich jetzt stellt, hätte ich weitergemacht, wenn ich dieses OVG Lüneburg nicht gefunden hätte? Ich hätte wahrscheinlich nicht weitergemacht.
Ja, und wie haben Sie sich gefühlt, als Sie gemerkt haben, dass die Richter an diesem Punkt einen entscheidenden Fehler gemacht haben?
Ja, das ist eben diese große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Steckte da Absicht dahinter oder war es ein Versehen, dass man es einfach nur übernimmt, weil man eben nur diese Schlagsätze aus den Urteilen zieht und sagt, ja, ich will das jetzt auch extra so, diese Leitsätze als Schlagsätze, also da ist ein Satz drin und wenn Sie nachher das Urteil lesen und dann kommen Sie manchmal zum ganz anderen Schluss, wie das da oben überhaupt verstanden werden soll, ja. Haben Sie wirklich das Urteil gelesen? Kannten Sie das Urteil oder haben Sie auch nur abgeschrieben? Das ist eben die große Frage. Oder waren Sie sich sogar darüber bewusst, wie es ist und haben es so rum ausgelegt? Ja. Also das sind alles Fragen, wo man eben nur mutmaßen kann. Aber die hat nochmal, also diese doch verherrlichende Sicht, die ich noch 1997 zu dem deutschen Rechtsstaat hatte und zu den Richtern und Rechtsanwälten hatte, nochmal nach unten dividiert, ja. Von daher fing ich dann erst zu begreifen, dass ich wirklich nicht der einzigste Fall sein kann, dem so sein kann, dass das anscheinend die gängige Art und Weise ist, wie man hier Rechtsstreite führt. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Lassen Sie uns auch mal die andere Seite betrachten. Wie hat denn das Gericht darauf reagiert, auf Ihre Entdeckung, die Sie in der Uni-Bibliothek gemacht haben? Der falsch zitierte Leitsatz hatte ja sicherlich auch auf andere Fälle ähnlich dem Ihrigen, einen entscheidenden Einfluss. Könnten Sie also vielleicht kurz aufzeigen, welche Dimensionen das Ganze hatte?
Ja, also ich kann nur sagen, erstmal, dass der Dr. Ellerhusen, also der damalige Verwaltungsrichter, der diese Sache hatte, da vorweg mal eine halbe Stunde drüber referiert hat, ja, und auch meinte, man sollte einfach nicht blind abschreiben. Das hatte deshalb doch so etwas Ernsthaftiges, weil der Herr Ellerhusen ja blind ist. Und es mal wieder aufzeigt, wie schnell man Dinge übernimmt. Also er hat es positiv gesehen, er hatte also keine Absicht da unterstellt, die letztlich zum Bumerang werden können oder die auch die Dinge von einem ganz anderen Blickwinkel aus die Sache betrachten lassen. Auf jeden Fall habe ich dann später erfahren, dass immer noch Urteile so gefällt werden mit diesem Leitsatz nicht, aus dem Urteil, wo das nicht steht. Und die kommen heute nicht mehr zum Tragen, weil die Gesetzeslage sich leider dahingehend verändert hat im Laufe dieser 16 Jahre, dass heute ein Arbeitnehmer tatsächlich nur einen Auflösungsgrund, also gar keinen Auflösungsgrund haben muss, sondern eine Auflösung beantragen kann vom Arbeitgeber, wenn die Person schwerbehindert ist und dafür bedarf es nicht der Zustimmung des Integrationsamtes, ja. Und da frage ich mich eben, ob das nicht auch eine Tür oder eine Tor ist, um Schwerbehinderte, die einem irgendwann mal lästig werden, aus irgendwelchen Gründen, wird zu alt und dann macht man dem eben ein Auflösungsangebot und damit hat sich das. Es wird dann nicht mehr überprüft, ob da nicht andere Gründe, Beweggründe dahinter stecken. Und argumentieren tut die Richterschaft in Deutschland damit, ja, der Schwerbehinderte soll ja nicht besser gestellt werden. Wenn man ihm aber Tür und Tor öffnet, dem Arbeitgeber öffnet, es so leicht zu machen, dann finde ich das auch nicht in Ordnung. Dann brauchen wir das wieder nicht. Da sind wir jetzt wieder bei der ersten Frage. Braucht man dann überhaupt noch ein Integrationsamt, wenn es um Arbeitsverhältnisse und so weiter geht? Ja.